Das Jazzgespräch.
Es ist soweit, ja?
Es ist soweit. Willkommen zum neuen Jazzgespräch Nummer 55. Servus, Dieter. Servus, liebe Hörerinnen und Hörer.
Servus, lieber Stefan. Servus, liebe Hörerinnen und Hörer. Und was dazwischen auch noch so kreucht und fleucht. Ich freue mich sehr.
Wir haben letztes Mal kein Jazz-Thema im eigentlichen Sinn gehabt, sondern Steely Dan. Hat mir viel Spaß gemacht. Dazu noch ein Nachtrag. Ich glaube, wir haben es letztes Mal noch nicht erwähnt. Die Asia wird neu aufgelegt, so wie wir es vermutet hatten. Und ist, glaube ich, in einem Monat verfügbar.
Ja, schön so, weil letztendlich am Ende des Tages, glaube ich, können sich die meisten darauf einigen, dass das vielleicht doch der Höhepunkt ihres Schaffens in der großen Periode von Steely Dan war.
Ja, wie auch immer, darüber wollen wir heute nicht wieder diskutieren.
denn, Stefan, wir haben heute ein wirklich großes Thema. Wir haben wieder mal einen Pianisten, der von dir so geschätzt wird.
Von mir, na. Von dir vielleicht, von mir eigentlich nicht.
Ja, aber Pianisten schätzt du
als selbst ja, aber
die Tasten greifen da.
Den eigentlich nicht so sehr, ja.
Ja,
dazu kommen wir jetzt.
Ja, also von den vielen Pianisten, die du weniger schätzt, ist es wahrscheinlich der, den ich am meisten schätze. Und dazu sollten wir jetzt gleich kommen.
Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, die Logik, aber bitte. Na, also ja, wir reden heute über Keith Jarrett, der wie unzweifelhaft ein exzellenter Musiker ist, nicht nur im Jazzbereich, sondern er hat auch Klassikwerke eingespielt. Gut, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, wie gut die sind. Aber ich habe viel gelernt heute wieder bei dieser Vorbereitung über einen Musiker namens Keith Jarrett, weil ich ihn nur eingeschränkt kannte. Und ich glaube, dir ist es ähnlich ergangen.
Naja, also kleiner Abstrich. Ich kannte ihn mit Abstand besser als du wahrscheinlich. Habe mich aber, so wie du zugegebenermaßen, ist halt auch so. Habe mich aber wirklich in den letzten Jahren und eigentlich überhaupt insgesamt gesehen, mit ihm nicht so extrem viel beschäftigt. Habe ihn fast ein bisschen abgetan mit einer seiner größten Platten, dem Köln-Konzert. Ist gleich mal heraus. Das ist ja das Werk, das sowieso mehr oder weniger in jedem guten Haushalt stehen muss.
Nein, da widerspreche ich vehement. Ja. Ich glaube gerade, dass das Köln-Konzert zu einem extrem schlechten Image von Keith Jarrett beigetragen hat. Es ist so eine typische Feel-Good-Platte, die in jeder Wohngemeinschaft herumkugelt. Aber in Wirklichkeit kennen die meisten den Keith Jarrett eben nur, weil sie das Köln-Konzert kennen und übersehen damit den Musiker insgesamt, der also viele andere Dinge gemacht hat, die aus meiner Sicht viel besser waren als dieses blöde Köln-Konzert.
Also da sind wir uns total einig, dass man ihn total übersieht, wenn man nur das Köln-Konzert in den Vordergrund rücken würde. Und mir ist es auch ein bisschen so passiert. Ich mag das Köln-Konzert im Gegensatz zu dir, lieber Stefan. Aber trotzdem habe ich ihn vielleicht auch ein bisschen in die Ecke gestellt, weil ja, ist eh ganz nett. Es ist eine große Platte, finde ich. Ich werde darüber später noch ein bisschen hymnisch mich verbreitern. Aber man tut ihm sehr Unrecht und ich habe mich jetzt beim Auseinandersetzen mit dem Keith Jarrett eigentlich fast ein bisschen und erstmalig, muss ich gestehen, in einen Musiker verliebt, nämlich jetzt eben in den Keith Jarrett, weil er irgendwie für etwas steht, was er konsequent gemacht hat. Und anders als der zweite große Mitmusiker, mit dem man ihn wahrscheinlich vergleichen kann, dazu vielleicht in wenigen Minuten mehr, ist er Zeit seiner gesamten Karriere sehr spannend gewesen.
Ja, er lebt noch.
Ja, allerdings ist es wahrscheinlich seine Karriere zu Ende, weil er hat 2018, glaube ich, einen Schlaganfall oder sogar mehrere Schlaganfälle gehabt und spielt jetzt nur mehr in seiner Fabrikshalle, die er da zu Hause sich, glaube ich, als Tonstudio aufgebaut hat und hat zu Recht, glaube ich, entschieden, dass es das gewesen sein soll.
Ich habe dieses Mal vergessen zu recherchieren, wann er eigentlich geboren ist.
Himmel.
Weiß es nicht, aber das kann ja jeder ohnehin im Internet nachschauen. Er ist jedenfalls, glaube ich, schon 80 oder drüber.
Na, warte, ich liefere es nach. Ich liefere es nach, Stefan. 8. Mai 1945 in Pennsylvania geboren.
Okay, dann ist er 78.
Also 78 ist er genau, ja. Und ist übrigens Zeit seines Lebens, oder zumindest ist, seitdem er erwachsen ist, ständig von durchaus schweren Krankheiten geprägt, die ihn aber nicht davon abgehalten haben, immer wieder musikalisch nicht nur zurückzukommen, sondern wirklich, also bis vor wenigen Jahren, eigentlich großartige Sachen gemacht zu haben und sich auch mit der Musikgeschichte mitentwickelt zu haben.
Ja, was auffällt, ist, dass er einer der Musiker ist, der im Gegensatz zu den meisten anderen kaum irgendwo als Sideman tätig war, sondern er hat eigentlich immer sein Ding gemacht. Ganz am Anfang seiner Karriere war er Pianist im Charles Lloyd Quartett. Aber danach ist er mal nicht mehr irgendwo untergekommen als Sideman. Also über längere Perioden.
Ja. So ist es. Aber dann, wann er aufgeschlagen ist als Sideman, dann ist er großartig gewesen. Also eine der Platten, die mir da sofort einfällt, ist aus dem Jahr 1975 mit dem Kenny Wheeler. Vielleicht sogar einer der zwei oder drei besten Platten von Kenny Wheeler, New High. Da ist er als Pianist drauf. Großartiges Ding. Und natürlich als Sideman zwischen 1969 und 71 bei Miles Davis.
Ja, klar. Aber eben keine ausgeprägte Tätigkeit auf anderen Aufnahmen. Zumindest wäre mir das nicht aufgefallen.
Wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass seine frühmusikalische Prägung, wo er definitiv eben, sagen wir mal, als Hintergrund, Anführungszeichen, Musiker tätig war, wie schon erwähnt, von dir beim Charles Lloyd, also um 1966 und noch früher, nämlich um 1963 mit Art Blakey. Und das ist insofern für mich interessant, weil wenn man das ein bisschen sich so auf der Zunge zergehen lässt, dann könnte man sagen, dass der Keith Jarrett, der gleichzeitig immer ein großartiger Bluesiger, fast manchmal sogar, wie soll ich sagen, poppiger Pianist gewesen ist, einer vielleicht der schönste Lyriker neben dem Bill Evans, dass man sagen könnte, dass er so ein bisschen sein bluesiges Element beim Art Blakey mitgenommen hat und dieses Lyrische aus der Charles Lloyd-Zeit. Aber das ist jetzt mal nur so ein educated guess.
Ja, Marc, da würdest du ihm ja auch absprechen, dass er selbst was entwickelt hat.
Und was, er ohne Zweifel hat. Er ist vielleicht einer der wenigen Pianisten neben dem Thelonious Monk, den man in Wirklichkeit raushören kann. Also Monk braucht man gar nicht sagen. Ich glaube, Stefan, da sind wir uns einig. Der Monk-Anschlag ist irgendwie vollkommen erkennbar nach drei Noten.
Beim Keith Jarrett, die Lyrik hört man schon. Böse Zungen könnten jetzt auch sagen, man kennt den Keith Jarrett auf jeden Fall raus durch sein Stöhnen, das mitunter ein bisschen nervig ist. Aber da würde man ihm auch Unrecht tun. Ja. Also es ist schon sein lyrisches Spiel, das ihn auszeichnet.
Ja, wobei übrigens dieses Gegrunze, das ich auch eigentlich eher in meiner Erinnerung nicht so besonders geschätzt habe, ist mir jetzt bei einzelnen Platten als ausgesprochen stimmig und passend irgendwo in die Gehörgänge gekommen, weil es so richtig teilweise ein Kontrapunkt, aber teilweise sogar eine Unterstreichung seiner lyrischen und melodischen Linien gebracht hat.
Mhm. Gut. Naja, sein ganzes Werk durchzuhören, selbst wenn ich die Zeit dazu gehabt hätte, hätte ich es abgelehnt, weil am Ende des Tages würde ich dann diese Aufnahme, die wir jetzt hier machen, nicht mehr machen wollen, weil er mal wahrscheinlich irgendwo bei den Ohren rausgekommen wäre. Es ist nämlich so grenzenlos groß, dieses Werk. Und es gibt ja auch so viele Solo-Konzerte, die meines Erachtens man nicht braucht. Ja. Es reicht, wenn man eines oder zwei kennt. Aber er hat ja so viele andere Dinge gemacht in Bands. Ja. Am bekanntesten wahrscheinlich sein Trio. Aber das, was ich für mich neu entdeckt habe, waren eher die Sachen, die so Anfang der 70er Jahre passiert sind, in dem sogenannten amerikanischen Quartett und dann im europäischen Quartett. Das war für mich neu.
Ja, also neu war es für mich nicht, um wieder mal recht unbescheiden daherzukommen, aber auch ich gebe dir vollkommen recht. letztendlich für das, wofür er am berühmtesten ist, seine Solokonzerte, da gibt es schon ein paar wirklich überirdische Highlights, zumindest nach Meinung der Kritiker. Ich habe auch beim Durchhören gesagt, also wenn ich auf etwas am ehesten verzichten würde, würde ich auf seine Solokarriere verzichten. Also fast trotz des Köln-Konzerts, da können wir uns treffen, weil er speziell im Quartett und im Trio so großartige Sachen gemacht hat, dass man mit dem allein schon auf der Insel glücklich werden könnte, auf der Vielgerühmten.
Genau, und ich bin auf Aufnahmen gestoßen, ich glaube, das waren vor allem Live-Aufnahmen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo er so richtig wirklich frei improvisiert hat. Also das mochte er beim Köln-Konzert ja auch, aber nicht auf harmonische Art und Weise. Ja, und das ist das, was mir beim Köln-Konzert eigentlich so stört. Das ist alles so schön, ne? Das ist so schön geistig. Ja? Man kann sich dazu setzen und Tee trinken und irgendeine Lyrik lesen. Und das stört mich genau an dem Köln-Konzert. Während andere Aufnahmen in den Trio-Besetzungen so richtig free waren. Ja? So richtig New Thing, Avantgarde. Ja? Und das habe ich sehr geschätzt. Diese Seite kannte ich vorher nicht wirklich bei ihm.
Richtig, Stefan. Und das ist das, wo ich mich ein bisschen in ihn verliebt habe, weil ich eigentlich ganz konsequent bei all seinen Quartett- und Trio-Aufnahmen festgestellt habe, also sämtliche Platten, die ich wirklich sehr von ihm schätze, und es sind erschreckend viele, sind dann so, dass er eigentlich, und die sind alle so entstanden Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in die 80er Jahre auf jeden Fall, er hat eigentlich fast konsequent auf all diesen Platten ungefähr, nagel mir jetzt nicht fest, ich sage mal 60% sehr straight gespielt, teilweise sogar fast poppig manchmal. Und trotzdem hat er auf den gleichen Platten dann immer wirklich free auch untergebracht. Und das mit einer echt lebenden Qualität, finde ich.
Mhm, das ist richtig, ja. Naja, ich glaube, dann werden wir uns einmal ein bisschen in die Diskografie eingraben hier. Also ich habe Charles Lloyd erwähnt, würde das aber jetzt nicht extra hier ausbreiten, weil ich denke, der Charles Lloyd wird irgendwann ohnehin einmal eine eigene Sendung bekommen. Deswegen war mein erstes Album, das ich dann bewusst gehört habe und das auch 4 Sterne bekommen hat im Penguin Guide, Life Between the Exit Signs aus dem Jahr 67. Und das war eine Quartettaufnahme, das war dieses sogenannte American Quartet mit Dewey Redman, Charlie Hayden und Paul Motion. Motion? Ich glaube, Motion spricht man aus, ne?
Wir könnten uns auf das einigen, würde ich sagen, ja. Ja. Wobei, vielleicht sollte man das jetzt gleich einmal loswerden, dass er im Wesentlichen 3 Schaffensperioden hatte, die immer begleitet waren von seinen Solokonzerten. Das eine war, wie du gerade erwähnt hast, das American Quartet mit den genannten Musikern. Ab 1968 circa. 10 Jahre später hat er dann das European Quartet ins Leben gerufen, mit dem Palle Danielsen am Bass, dem John Christensen an den Drums und dem Jan Gaberek an den diversen Saxophonen. Und dann, vielleicht 5 Jahre später, kam das American Trio, würde ich sagen, mit dem er bis zum Schluss tätig war, mit dem Gary Peacock am Bass und dem Jack DeJohnette an den Drums. Und alle genannten Musiker, finde ich, weist aus, dass sie alle eine ganz, ganz große lyrische und kreative Qualität an ihren Instrumenten haben. Also er hat immer ausgesuchte Playing Musicians im Sinne von Musiker, die sozusagen quasi eigentlich, egal auch auf den Rhythmusinstrumenten, ständig bereit sind, Melodien zu erfinden. Das ist so mein Zugang und mein Gefühl.
So, das heißt, diese kollektive Improvisation.
Ja, und mehr als das auch noch.
Oder sagen wir es einmal so, ja, schon kollektive Improvisation, aber auch die Rhythmusgruppe, die nicht wirklich begleitet hat, sondern eigenständig.
Genau. Ja, absolut sozusagen quasi ihre eigenen Wege der Melodieführung gefunden hat. Das ist besonders stark zum Schluss dann, finde ich, eben mit dem Gary Peacock, der wirklich auf den späteren Platten dann, manchmal denkt man sich, das ist das Trio von Gary Peacock, weil der so stark auch melodisch in den Vordergrund rückt.
Genau, zweite Melodieführung
entwickelt. Ja. Wobei, wenn man sich die Namen auf der Zunge zergehen lässt, angefangen vom großartigen Charlie Hayden, der vielleicht wirklich neben dem Dave Holland auf jeden Fall von den White People der wichtigste Bassist gewesen ist, der ein riesiges eigenes Werk abgeliefert hat und eben auch so ein richtiger Melodiebassist gewesen ist.
Genau. Mit dem Charlie Hayden, ja genau, hat sich das eher bis zum Jahr 74 oder so gezogen, die Aufnahmen, kommt immer wieder vor. Es gab da dazwischen auch mal ein Album, wo der Keith Jarrett, das hat mich auch sehr überrascht, nicht nur am Klavier gespielt hat, sondern auch am Sopransaxophon. Mhm. Und das ist eh die Platte, die du vor kurzem wahrscheinlich gekauft hast, nämlich Treasure Island. Eine der beiden Impulse-Aufnahmen aus dem Jahr 74, das zweite war Backhand, da hat der Jarrett Flöte gespielt. Also sehr interessant eigentlich.
Ja, wobei, ich sage mal,
ja, es ist eher interessant. Interessant. Ja. Nicht super, ich gesagt, interessant. Ja.
Ist musikhistorisch genau, von Relevanz. Er darf durchaus bei seinem Piano bleiben, da hat er schon Großartiges geleistet, sage ich einmal. Aber interessant, das vollkommen recht. Es gab aus der Zeit, jetzt hupfen wir da heute mal hinein in die frühen 70er Jahre, zwei Platten, die ich auch unbedingt hervorheben würde. Das ist die Treasure Island aus 74, die du gerade genannt hast. Und noch zwei Jahre früher, die Expectations, die sind auf Columbia erschienen, aber in der gleichen Besetzung. Und beide drücken wirklich cool aus, wie er damals funktioniert hat. Da kam übrigens zu diesem Quartett noch der Sam Brown an der Gitarre dazu. Ich muss gestehen, er hat mir nicht wirklich was gesagt, aber ich weiß, dass er ein wichtiger Gitarrist eben und, in den Quartetten vom Keith Jarrett war.
Und der Moriarty an den Percussions.
Richtig, der spielt da auch immer wieder in dieser Zeit eine Rolle. Und das sind rundum gelungene Platten, die er in der Zeit gemacht hat, ob das jetzt auf Impulse war oder auf Columbia. Auch wieder so wahnsinnig sympathisch, weil einerseits so richtig gute, funkige Jazzrock Dinge, die sie da gemacht haben, die dann sozusagen quasi jedes zweite Stück dazwischen ist dann ein absolut cooles Free-Jazz-Stück und das ist einfach erfrischend, finde ich.
Ja, ich habe mir jetzt Treasure Island nochmal angehört, weil es ja tatsächlich gerade gibt als Platte. Ich habe mir dann beschlossen, es nicht zu kaufen. Das war jetzt nicht so das hundertprozentig, dass ich das bräuchte, aber Expectations auf der Suche nach Expectations bin ich jedenfalls. Das wäre schön, wenn die wieder aufgelegt werden würde. Es gab ja Doppelalbum. Mhm. Und ich konnte mich auch bei der Playlist, die ich da erstellt habe für unsere Spotify-Playlists, nicht entscheiden. Im Moment habe ich drei Titel von Expectations in der Playlist, was ich normalerweise nie tue. Schauen wir mal, ob ich es lasse dabei. Aber das zeugt davon, dass ich das Album wirklich extrem gut gefunden habe.
Also ergänzend würde ich gerne sagen, ich habe sie beide als LP zu Hause und natürlich deswegen auch in der letzten Zeit gehört, auch parallel und nebeneinander. Hör dich nochmal rein. Du wirst mit Sicherheit mit der Treasure Island.
Ich habe mich gerade reingehört. Ja, also ja. Vor kurzem erst. Mhm. Im Gegensatz dazu finde ich dieses hochgelobte und ich glaube auch unter den 1001 Alben aufgenommene The Judgment, auch aus dem Jahr 71, jetzt nicht so großartig. Verstehe die Wahl wieder mal nicht von unseren Penguin Guide Autoren.
Ja, das ist, ich gebe dir recht, die Judgment kenne ich auch und ich habe sie mir nie zugelegt, aus wahrscheinlich ähnlichen Gründen wie du. Aber bevor wir da jetzt quasi in die späten 70er hineinhupfen.
Na, das ist ja 71er.
Na, richtig, genau. Dann können wir doch eigentlich nach der Judgment eine Platte erwähnen, die durchaus ungefähr in der gleichen Zeit entstanden sein muss, nämlich die mit dem Gary Burton.
Die ist auch 71 erschienen, ja. Also wann sie erstanden ist, weiß ich nicht, aber Gary Burton und Keith Jarrett heißt das Album, auch mit Sam Brown wieder, Steve Swallow, ein gewisser Bill Goodwin. Ja, ist auch ein schönes Album gewesen. War, absolut. Glaube ich, die einzige Zusammenarbeit mit ihm.
Oder? Ich glaube auch und eine extrem gelungene, finde ich, weil ich habe es jetzt gerade vor unserem Zusammenplaudern für unser Jazzgespräch mir nochmal kurz angehört, also reingehört. Was ich so sympathisch finde, auch da wieder, Das ist eine klassische Jazzrock-Platten eigentlich, aber sie ist absolut nie langweilig. Das ist wirklich lässige Musik und der Gary Burton dürfte sich eben mit dem Keith Jarrett wirklich zu einer absolut erfrischenden Session, wo sie beide wirklich sehr inspiriert gewesen sind, zusammengefunden haben. Wirklich lässige Musik und da ist nichts dabei, wo irgendwo was durchhängt.
73 kommt dann möglicherweise die erste Soloaufnahme von ihm raus, das Bremen und Lausanne. Ja, dazu möchte ich weiter gar nichts sagen. Ich glaube, das war schon eine ECM-Aufnahme, soweit ich mich erinnere, und damit tontechnisch natürlich extrem gut. Aber ja, ansonsten von der Musik her nichts, was ich mir zumindest zulegen würde.
Also ich bin mir jetzt nicht sicher, Stefan, ob du uns, mir nicht gerade eine weitere interessante Soulplatte unterschlagen hast, die, glaube ich, früher erschienen ist, nämlich Facing You 1971. Ich glaube, das war seine erste. Oder war das keine Soloplatte?
Oh, Facing You. Warte mal, ich kenne das Album, ich weiß nicht, warum.
Ja, das ist dieses typische Album, wo er da irgendwie so, hat man eher zeitlang recht leicht auch gekriegt in den diversesten Second-Hand-Plattengeschäften. Da sieht man ihn recht groß in Schwarz-Weiß drauf. In
Schwarz-Weiß, ja, ja.
Ja, und ich würde mir jetzt einbilden, das ist ein Solo-Plotten, aber bevor wir da jetzt unsere Zuhörerinnen langweilen.
Entschuldigung, ich habe das Album sogar.
Oh, cool.
Aber nicht gehört offensichtlich. Frag mich jetzt nicht, warum.
Hast du es als Vinyl oder wie hast du es?
Vinyl.
Na, Alter, großartig. Das ist nämlich eine schöne Platte.
Na, warte mal. Red mal weiter.
Naja, dann nutze ich die Zeit, um zu sagen, wenn wir schon von der Solo-Periode reden, dann würde ich schon Empfehlungen abgeben. Und das wäre eben jetzt aus meiner Sicht aus 1971 Facing You. Natürlich.
Ja, du hast recht, das ist ein Solo-Album. Das ist ein ECM-Album, möglicherweise ist ein erstes ECM-Album. Und ich weiß nicht, warum ich das auf der Liste vergessen habe.
Naja, es ist hiermit nachgeliefert und lass mich noch vollenden. 75 wäre das meine zweite Soloplattenempfehlung, natürlich das Köln-Konzert. Man kommt nicht daran vorbei. Und dann ist es eigentlich auf jeden Fall seine letzte Solo-Einspielung, die wirklich noch Relevanz hatte, finde ich, ist Radiance.
Ja, das finde ich auch. Ja, 5 habe ich da stehen. Also ja, jedenfalls in der, nach der Jahrtausendwende. Das ist ein ganz gutes Werk gewesen. Das ist richtig. Ja.
Ja, ja. Ich meine, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, wo man sagt, kann man jedenfalls reinhören. Aber wenn ich eine vierte noch nennen würde, würde ich aus dem Jahr 19, auch deswegen, weil sie musikhistorisch für den Keith Jarrett interessant ist, The Melody at Night with You. Ich glaube, es ist 1996 gewesen oder
99.
Sowas. Ja, oder ja, 1998. Jedenfalls war das nämlich die erste Platte, die er aufgenommen hat. Zumindest ist die erste Solo-Platte nach seinem Chronic-Fatigue-Syndrom, das ihn Mitte der 90er Jahre für 3 Jahre außer Gefecht gesetzt hat. Und auch deswegen vielleicht irgendwie sehr berührend, weil er damals, es ist angeblich eine Platte, die er quasi für seine Frau eingespielt hat.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Ja. Und wo er wirklich das Gefühl gehabt hat, er kommt vielleicht nie wieder auf die Höhen, in denen er früher mal war, und hat deswegen versucht, so richtig noch einmal alles in diese Platte reinzulegen. Sie ist auch, wie soll ich sagen, relativ brav, aber sehr, sehr gefühlt.
Ja, ja, das stimmt. Also ich hat auch Eingang in die Playlist gefunden mit I Love You Porgy aus Porgy and Bess. Ist, ja, so wie du gesagt hast, treffend, dieses lyrische, brave, aber trotzdem einnehmende.
Ja.
Ja, ja, also das, ich glaube, das sind diese, die Solo-Sachen. Es gibt ja viele Solo-Alben, über die wollen wir, glaube ich, heute nicht mehr reden. Wir haben ein paar Highlights genannt. Wir haben über das Quartett, das amerikanische geredet, reden wir doch kurz einmal über dieses europäische Quartett. Das, glaube ich, 1974 das erste Mal ein Album rausgebracht hat, nämlich Belonging. Das hat mich allerdings, überhaupt nicht mitgenommen. Das war mir im schlechtesten Sinne zu skandinavisch, wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß sofort, was du meinst. Und ich gebe dir insofern recht, dass es für mich auch immer eher die Platten waren, die ich sofort wieder in den Kasten hineingegeben habe. Und ich habe mir diesmal die Mühe, Anführungszeichen, gemacht, mich in meine zwei Lieblingsplatten aus dieser Zeit, also aus dem Zeit mit dem europäischen Quartett, nochmal wirklich bewusst reinzuhören. Das ist neben der Belonging My Song. Und ganz ehrlich, ich finde, es ist wunderbar lyrische Musik. Und insbesondere, wenn man sie eben vergleicht mit dem wilderen Ansatz, den er mit seinem amerikanischen Quartett gehabt hat. Es sind so schöne Gegensatzpaare, die er da in den Raum gestellt hat mit seinem amerikanischen Quartett und dann mit dem europäischen. Wenn man sich entscheiden muss, ja, wäre ich auch bei dir, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich nur eines von beiden auf die schon oft zitierte Insel mitnehmen darf, wäre es wohl das amerikanische. Aber gerade diese zwei Platten, Belonging und My Song, finde ich wunderschön. Und bei My Song insbesondere, obwohl die Belonging vielleicht sogar in Summe die rundere noch ist, bei My Song ist mir so richtig wieder bewusst geworden, das ist eine Platte, wenn ich 20 Jahre oder 30 Jahre jünger wäre und quasi sozusagen mit einem der Frau meiner Träume mich einen Abend treffe, dann könnte das eine Platte sein, die du auflegst, weil sie auch so wunderschön ist. Sie ist wirklich anspruchsvolle Musik, aber es ist einfach so schön, dass man sie im Hintergrund hören kann. Dagegen ist nur der, dass, glaube ich, da spätestens bei der zweiten oder dritten Nummer du definitiv einen Coitus Interruptus hättest, weil da haut er sich sofort wieder in die Free-Jazz-Phase hinein. Und was ich heute irrsinnig schön finde, hätte mich wahrscheinlich damals ziemlich genervt, weil dann wäre möglicherweise mein geliebtes Gegenüber, mit dem ich natürlich nur ein feines Gläschen Wein getrunken hätte, in der Sekunde...
Ich hätte jetzt einen anderen Vorschlag gemacht. Du brauchst es auf CD, sonst musst du nämlich noch 20 Minuten aufstehen und es umdrehen.
Ja, das kommt auch noch dazu. Also, so gesehen, eine rundum nicht für eine Liebesnacht geeignete Platte, aber ansonsten geeignet für den Musikliebhaber.
Ja, so viel zum europäischen Quartett.
Ich würde sagen, damit ist das europäische Quartett, glaube ich, ganz gut abgedeckt.
Aber lustigerweise gibt es ja 77 dann wieder ein amerikanisches Quartett mit dem Titel The Survivors Suite. Album, das mir übrigens ganz gut gefallen hat. Also er ist offensichtlich hin und her ein bisschen zwischen amerikanischem und europäischem. Und diese Trio-Aufnahmen, die eine weitere Phase, vielleicht sogar seine letzte Phase, kann man so sagen, ne, dann bestimmen, die sind dann erst Ende der 70er Jahre.
Ja, wobei, lass uns bitte noch nicht wegspringen von der Survivor Suite, weil diese Platte mit dem amerikanischen Quartett, die auf ECM erschienen ist, er hat überhaupt ganz, ganz viele Sachen auf ECM gemacht, ich glaube, du hast es aber eh nebenbei schon gesagt, ist auf jeden Fall für mich unter seinen 5 besten Platten, die er jemals gemacht hat. Die ist rundum eine gelungene Sache, wo er sich natürlich auch wieder dem Free Jazz hingibt, sehr, sehr eingängig ist und auch noch so ein bisschen dieses... ja, was wir vielleicht in jungen Jahren fernöstlich genannt hätten, also so ein bisschen dieses arabeske Element hineinbringt. Großartige Platte in dieser Zeit. Ich schaue jetzt einmal gerade geschwind so in meinen Spickzettel hinein. Ist es definitiv ein Höhepunkt. Und da gab es auch länger davor und länger danach nichts mehr, was von der Qualität diese Höhe erreicht hätte.
Ja, da könntest du recht haben. Ich kenne natürlich nicht jedes Album aus dieser Zeit, aber das ist ein hervorstechendes.
Vielleicht, weil du Trio sagst, bevor wir uns da dem großen klassischen Trio zuwenden, das wir schon erwähnt haben, würde ich sagen, sehr charmant ist, dass er im Jahr 1969 mit seinem American Quartett, das hat er auch zu einem Trio damals reduziert, und hat eben nur sich vom Charlie Hayden am Bass und dem Paul Motion an den Drums begleiten lassen und hat Somewhere Before eingespielt. Auch wieder so typisch.
Das Cover?
Ja, das ist so ein bisschen irgendwie so amerikanische Großstadt aus den 20er Jahren. Fangt gleich an mit einer Bob Dylan-Nummer, My Back Pages, wunderschön, sehr lyrisch, wirklich sehr, sehr einnehmende Melodie und dann fein hinweg improvisiert. Und ich glaube, gleich die zweite oder spätestens die dritte Nummer ist wieder so eine richtig knackige Free-Jazz-Geschichte. Also rundum sympathische Platte.
Gut. Das war jetzt, na, wie hat die geheißen? Somewhere Before.
Somewhere Before.
Muss ich mal reinhören, ja. Mhm. Ja, also abgesehen von dem unsäglichen Köln-Konzert ist mir der Keith Jarrett vor allem ein Begriff gewesen, bis vor kurzem durch seine Trio-Arbeit mit, du haben es schon erwähnt, Gary Peacock und Jack the Jonette. Das Trio zeichnet eben aus, dass es kein Klaviertrio ist, das heißt ein Klavier, das die Melodie angibt und nur vom Rhythmusinstrumenten begleitet wird, sondern dass da drei vollwertige und gleichberechtigte Musiker zusammenkommen und eine Unmenge von Werken eingespielt hat, sich auch mit den Standards des Jazz viel beschäftigt hat. Da gibt es die Standards Volume 1 und Volume 2 aus der ersten Hälfte der 80er Jahre. Es gibt die Standards Live, es gibt Changeless aus 1989. Also ein großes Werk. Ist vielleicht, es ist, also wie gesagt, es ist die Phase, in die ich am meisten kenne von Keith Jarrett. Es ist aber nicht so umwerfend retrospektiv betrachtet, nachdem ich mich jetzt durch das gesamte Werk durchgehört habe und jetzt eben zu dem Schluss gekommen bin, dass es andere Phasen gab, die mir besser gefallen haben. Ich möchte nur ein, und ich lasse dann gleich reden, aber ein Werk möchte ich hervorheben von diesem Trio, das tatsächlich 2018 erst erschienen ist. Also ich glaube, das ist auch eine der letzten Alben, die überhaupt erschienen ist von Keith Jarrett. Das ist eine Live-Einspielung, heißt After the Fall. Und da ist er sehr radikal unterwegs gewesen bei dem Konzert.
Aha, erzähl ein bisschen, weil das ist mir jetzt gar nicht geläufig.
Ja, na, also mehr gibt es dazu eh nicht zu sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die Aufnahme war. 18 ist es erschienen. Warte mal, lass mich kurz schauen auf das Cover. Dann kann ich dir vielleicht ein bisschen mehr sagen. Ich habe es nicht, ja, sage ich auch dazu. Ist auch eine ECM-Aufnahme, so ein waldgrünes Cover, steht nicht mehr drauf. Ist mit einer Stunde 45 ganz bestimmt ein Doppelalbum und ist eigentlich, wenn man so die Titel anschaut, eine Mischung von klassischen Dingen wie Autumn Leaves und Bouncing with Bud über Doxy, das ist ein Sonny Rollins
Stück. Sonny Rollins Stück, genau.
Über Santa Claus is Coming to Town.
Sehr lustig.
Bis Moments Notice. Ich glaube, das war mehr war Moments Notice. Oliver Nelson möglicherweise. Oder Herbie Hancock. Ich weiß es nicht. Ja. Also das hat mir gut gefallen. Aber wie gesagt, das ist eins, glaube ich, seiner letzten Aufnahmen überhaupt. Ja, weitere Erzählungen über das Trio überlasse ich gerne dir.
Ja, also da muss ich jedenfalls reinhören, was du da jetzt gerade ausgelobt hast. Ich meine, es ist insofern eine Herausforderung, weil er ja eben in den 80er Jahren angefangen hat, mit diesem Trio zu spielen. Und im Grunde genommen ist der Rest seiner Karriere bis zu seinem traurigen musikalischen Ausscheiden eben so Mitte der 2020er Jahre geprägt, teilweise eben von Soloplatten, die wir eh schon entsprechend gewürdigt haben, und dann eben von Aufnahmen mit dem zweiten Trio, das, also eben mit dem Gary Peacock und mit dem Jack DeJohnette. Und da ist es dann relativ schwer, welche Höhepunkte greift man raus. Also für den Jarrett-Connoisseur, der nicht alles haben braucht, da würde ich anfangen mit den schon von dir erwähnten Platten, die Standards Volume 1 und Volume 2, die man auch durchaus auf Vinyl immer wieder kriegt, beide auf ECM erschienen. Mir persönlich gefällt von den Live-Aufnahmen aus dieser Zeit am besten. Die Still Life, die man jetzt auch wieder als Doppelvinyl kriegen kann, zu einem durchaus akzeptablen Preis. Bei den,
siehst du, die kenne ich nicht.
Ja, unbedingt reinhören, Stefan. Also ich weiß, du schätzt ja die Standards Volume 1 und Volume 2, glaube ich, ganz durchaus. Also die ist absolut ebenbürtig und das ganze Live, was ich weiß, die ja auch sehr am Herzen liegt. Also die ist wirklich...
Ah ja, die kenne ich vom Cover her. Ja, ja.
Die hat man, die sowieso, man sieht sie auf den Plattenbörsen auch immer wieder. Ja. Und wie gesagt, jetzt in einer sehr, sehr schönen ECM-Ausgabe mit 180 Gramm Vinyl, glaube ich sogar, 150 Gramm Vinyl, wieder bei den üblichen einschlägigen Dealern unseres Vertrauens und Misstrauens zu bekommen, zu einem absolut akzeptablen Preis für Doppel-LP, nicht auf Vinyl zu bekommen, wieder mal unseligerweise. Ich kriege zusehends Aversionen gegen diese grausliche 90er-Jahr-Zeit, die wir ja auch in den letzten Sendungen immer wieder uns vorgenommen haben, einzelne Musiker, die ja nur in der Zeit Großes geschaffen haben. Und das ist alles nur auf CD-Mist zu kriegen, teilweise in großartigen Aufnahmen, muss man sagen, soundtechnisch betrachtet, aber einfach auf CD. Und die wenigsten Sachen, interessanterweise, werden da jetzt auf Vinyl nachgepresst. Nutzt nichts. Jedenfalls aus dieser 90er-Jahre-Zeit wäre dann rauszugreifen, finde ich.
Darf ich nur kurz, bevor du die 90er-Jahre, ich möchte das nur abschließen, After the Fall, ich muss es auch korrigieren. Also es ist tatsächlich 2018 erschienen, ist aber ein Album, das 1998 schon aufgenommen wurde.
Okay.
Und zwar noch Rückkehr, also die Rückkehr auf die Bühne nach zweijähriger krankheitsbedingter Pause, die du ja schon erwähnt hast.
Ja, wobei das ist, glaube ich, seine erste krankheitsbedingte Pause gewesen. Es folgen ja dann eben später noch mehrere. Aber diese 98er Zeit wäre dann auch die gewesen, in die nächsten, sage ich mal, wichtigen oder maßgeblichen Trio-Aufnahmen hineinfallen. Also mich hat damals, ich erinnere mich noch immer, die Sachen damals erkauft, sehr berührt die Aufnahme Inside Out. Da gibt es ein ganzes Bündel von Aufnahmen aus der Zeit, das ist so um die Jahrtausendwende gewesen. Wie gesagt, die Inside Out ist die, die mir da am meisten am Herz liegt. Auch deswegen spannend, weil er da ausgesprochen lange Stückchen spielt, also so 20 Minuten Stücke, die dann teilweise gegen Ende schon ein bisschen langatmig werden, aber die ersten 10 Minuten sind in beiden Fällen dann immer sehr, sehr spannend und vor allem ist es die Zeit gewesen, wo er eben aus seinem Chronic-Fatigue-Syndrom zurückkam. Nach der erwähnten Soloplatte für seine Frau hat er sich dann eben wieder seinem Trio mit dem Peacock und mit dem Dejonette hingegeben und hat da wirklich spannende Platten gemacht. Also vor der Inside Out ist die Whisper Not noch entstanden. Ich weiß noch, sie ist hymnisch gelobt worden, damals, wie er eben zurückgekommen ist. Ich persönlich finde die Inside Out schöner. Und dann war 2005 die Radiance, seine Soloplatte. Ja, und dann ist es für mich eh schon so.
Zeig mal das Inside-Out-Cover kurz.
Inside-Out-Cover, damit alle anderen auch sehen können, du Lustiger.
Ah ja, das, ja. Das ist ja, also ich kann das jetzt beschreiben.
Ja.
Ich lasse es. Ja. Übrigens, ich möchte noch ein zweites Live-Album nachreichen, 2002 erschienen. Always Let Me Go, Live in Tokyo. Das ist eigentlich noch besser als das andere.
Generell sind viele seiner Aufnahmen in Japan sehr, sehr spannend gewesen. Ich hab's
das
auch
ist, nur, das ja. geht auch richtig
ins Gegrüße.
Ins Eingemachte, ja. Na, das ist wirklich ein tolles Album, Always Let Me Go. Ja.
Nein, das ist auch das Problem. Vieles von den Dingen, die er gemacht hat, ist einfach trotzdem gut, auch wenn er viel davon gemacht hat. Und wenn wir jetzt nur einzelne seiner Soloplatten erwähnen und auch von seinen Trio-Aufnahmen mit dem Peacock und dem Dejonette, da ist noch viel mehr wirklich hörenswert. Da haben wir schon andere Platten empfohlen von anderen Musikern, die einfach in Summe gesehen weniger gemacht haben, die wahrscheinlich... Ja. Schlechter worden, einfach weil er so viel rausgeht.
Ja, du hast empfohlen.
Ja,
da tendierst du dazu, alles zu empfehlen.
Ich glaube, das wissen unsere Hörer schon, dass die Mischung zwischen dir und mir dann wahrscheinlich die passende ist. Ich empfehle zu viel, du empfehlst zu wenig. Nichtsdestotrotz, eine würde ich jetzt noch empfehlen. dann habe ich eh schon fertig, nämlich eine Duo-Einspielung aus dem Jahr 2010, für mich die letzte wirklich große Platte, die man sozusagen quasi haben könnte, sollte, müsste. Das ist eben mit dem Charlie Hayden, Jasmine heißt sie, wo sie auch Standards einspielen, großteils, glaube ich, wenn ich jetzt kein Blödsinn sage. Und auch diese Platte, so wie seine Platten mit dem Trio, die nach seinem Chronic-Fatigue-Syndrom rausgekommen sind, das ist wirklich eine ganz einzigartige Geschichte. Ich glaube, der Charlie Hayden ist nicht lange danach leider Gottes auch verstorben. Das hat ihn damals auch schon die Altersschwäche ziemlich geplagt, aber auch nur körperlich und in keinster Weise musikalisch. Das ist eine Platte für die Ewigkeit, finde ich. Was die beiden da gespielt haben miteinander, hat so eine großartige lyrische Kraft. Und selten habe ich gehört, und wir haben das ja schon gesagt, dass im Trio vom Keith Jarrett die Mitmusiker, die eigentlich in der Rhythmusgruppe gespielt haben, also nämlich Bass und Schlagzeug, ganz, ganz ebenbürtig mit ihm auch Melodie relevant waren. Und wenn das auf eine Platte zutrifft, dann würde ich sagen, trifft es auf diese Platte zu. Da könnte man jetzt wirklich nicht sagen, wer ist das dominante Instrument, das Piano oder der Bass. Sie spielen so unsagbar schön miteinander auf Augenhöhe und fügen sich so organisch zusammen, dass man manchmal fast das Gefühl hat, man kann zwischen den einzelnen Instrumenten nicht unterscheiden, wiewohl natürlich jetzt rein musiktechnisch ein riesiger Unterschied zwischen Piano und Bass ist. Hör dich rein, Stefan.
Ja, da möchte ich im Abschluss vielleicht noch ein, zwei Sätze loswerden über seine klassische Karriere. Ich habe da nichts wirklich was gehört. Ich glaube aber, dass es verzichtbar ist, dass Keith Jarrett jetzt klassische Werke einspielt. Es gibt so viele hervorragende klassische Pianisten, dass wir nicht den Keith Jarrett auch noch dazu brauchen. Ich glaube, das ist eher eine Ego-Sache zu zeigen. Setz mal her, das kann ich auch. Ja. Ich habe sogar ein Album zu Hause von einer klassischen Einspielung. Das sind die Goldberg-Variationen von Bach. Und ich liebe Bach, aber das Album ist ganz, ganz fürchterlich. Und das liegt vor allem daran, dass der liebe Mr. Jarrett gemeint hat, er muss das am Originalinstrument einspielen. Und das ist das Cembalo. Und das klingt halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Nicht umsonst hat man das Cembalo durchs Klavier ersetzt.
Ja, was mich noch zum Schluss interessieren würde, Stefan, wie geht's dir denn mit dem, ich sage mal, vielleicht zweiten großen lyrischen Pianisten, wo man auch am ersten geneigt ist, Vergleiche anzustellen, die beide im Trio groß geworden sind, beide mit dem Miles Davis zusammengespielt haben in unterschiedlichen Phasen, nämlich mit dem Bill Evans und seinem Trio. Wenn du das vergegenwärtigst, wie geht's da im Vergleich?
Soll ich jetzt auf unsere Folge das Klaviertrio verweisen?
Ich würde sagen, du sagst einfach was dazu und verweist nicht.
Bill Evans ist für mich eine Klasse für sich. Würde ich mit Keith Jarrett überhaupt nicht in einen Sack stecken? Nein, in ein Boot.
Topf werfen?
Topf werfen, danke.
Wir fallen in den Topf hinein.
Metapher hat mir gefehlt. Würde ich nicht tun. Es ist für mich eine komplett andere Generation. Ich liebe diese Alben, die da Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre entstanden sind. Ich glaube, 4, 5 an der Zahl. Bill Evans war immer ein klassisches Klaviertrio. Das heißt, er ist tatsächlich begleitet worden. Während das Keith Jarrett Klaviertrio eben sich, wie man, ich wiederhole mich jetzt, dadurch auszeichnet, dass da drei gleichwertige Musiker am Werk waren.
Ja, eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ja, danke schön. Dann überlasse ich dir heute die ganzen Hinweise.
Ja, das habe ich mir jetzt eingebrockt. Das muss ich da ping-pong-mäßig zurückspielen. Ich habe es noch immer nicht gelernt. Ich nehme es jedes Mal aufs Neue vor. The word is yours.
Du weißt aber schon, wo wir gehört werden.
Ja, ihr könnt uns auf Spotify hören und Internet.
Ja. Also Spotify, da gibt es die Playlist, Apple Podcasts, meinmusikpodcast.de und vor allem auf unserer Homepage, das ist letscast.fm, dort nach das Chatgespräch suchen. Dort gibt es auch die einfachste Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen, weil dort kann man E-Mails schreiben, wenn man, während man bei Spotify nur Kommentare hinterlassen kann.
Jo. Weißt du, Stefan, ich bin für die einfachen Dinge zuständig, für das Auf- und Abdrehen dieser Aufnahme zum Beispiel, was ich dann ja, später auch gleich tun werde.
Machst du dann auch gleich? Sollen wir schon einen Ausblick auf die nächste Folge geben?
Na, unbedingt. Ja, wir wissen ja schon alles, Leute. Ja, ihr habt ja keine Ahnung.
Genau, nächstes Mal geht es nämlich um ein amerikanisches Bundesland.
Upp. New York kenne ich nicht. Was ist denn das?
Amerikanischer Bundesstaat. Nein, es ist eine Band, die nach einem amerikanischen Bundesstaat benannt ist. Und in diesem Bundesstaat gibt es auch sehr, sehr guten Wein.
Und außerdem ist dieser Staat in Summe gesehen, finde ich, ähnlich lyrisch in seiner landschaftlichen Anmutung wie die Band, die ihre Musik auch auf einer sehr sphärischen Art und Weise darbringt.
Genau, und damit lassen wir es bewenden. Jetzt kann jeder mal raten, was es ist.
Das schöne Quiz fürs nächste Mal. Gut. Also dann, Stefan, es hat mich gefreut. Baba, du und Baba, ihr. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.
Tschüss, ciao, auf Wiedersehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Baba.
Und ich muss jetzt die schwere Aufgabe erfüllen, das Knopfball zu drücken. Da ist auch schon.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.